Ich würde erstmal gerne beten mit euch zusammen. Wenn wir jetzt schon keine Lobpreis- und Anbetungszeit am Anfang gehabt haben miteinander, dann lasst uns doch mal aufstehen und gemeinsam unseren Herrn, zu unserem Herrn beten und preisen und ihn groß machen. Herr, wir danken dir dafür, dass du gut bist. Wir danken dir für deine herrliche und mächtige Herrschaft. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du regierst als König. Wir ehren dich, Herr, dass du Geschichte geschrieben hast, dass du Menschen erwählt hast, durch die du deinen Charakter und dein Wesen offenbart hast. Herr, wir ehren dich für das, was wir sehen und hören konnten jetzt. Über dich, über Menschen, die im vollen Vertrauen auf dich gelebt und gehandelt haben. Herr, wir danken dir für die Verheißung, die du uns gegeben hast, dass wenn wir dir nahen wollen, dann müssen wir glauben, dass es dich gibt und dass du denen, die dich suchen, ein Belohner bist. Herr, das ist so eine herrliche Verheißung, dass du uns ein Belohner bist, wenn wir dich suchen. Herr, das ehren wir, diese Tatsache rühmen wir, dass du uns belohnst bei jedem Mal, wenn wir dich suchen. Ja, Herr Jesus, dafür danken wir dir. Und bitte, lieber Heiliger Geist, leite mich an, leite uns an, dass wir hören und aufnehmen können, was du geben möchtest. Dass wir von dem erfüllt werden, was von dir ausgeht, aus deinem Reichtum her. Ja, Amen. Gott ist denen, die ihn suchen, 100% ein Belohner. Und wir lesen es auch hier von Jesus, dass er verheißen hat. Wer sucht, der wird finden. Und ich glaube, der größte Lohn, wenn wir uns auf die Suche nach Gott machen, ist, dass wir ihn finden. Wenn wir in irgendeiner Situation Gott gefunden haben, dann ist das uns Antwort oder Hilfe und Stärke über alles andere Maß hinaus. Und Gott belohnt jede Suche nach ihm. Er hat es sogar befohlen. Wer Gott nahen will, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Wir müssen glauben, dass Gott uns etwas Gutes geben möchte. Als Bedingung, dass wir uns ihm nahen können. Das ist völlig anders als ein weltlich-menschliches Denken sich ausmalt, wie man denn Gott nahen könnte. Und mich hat mal bei einer Vorbereitung zum Thema Gebet ein Segment bewegt, das steht in Psalm 62. Ein ganz wunderbarer Psalm, ein ganz wunderbares Gebet, etwas, was uns Gott gegeben hat, wie wir einfach zu ihm kommen können. Ich lese das von Anfang, weil es so ein gutes Wort ist und es ist gut. Also ich halte es für gut, dass wir Gottes Wort sprechen lassen. Es wird heute sowieso mein größter Teil sein, vorzulesen aus diesem wunderbaren Wort Gottes. Psalm 62. Nur auf Gott vertraut still meine Seele. Von ihm kommt meine Hilfe. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Festung. Ich werde kaum wanken. Wie lange wollt ihr einen Mann bestürmen, morden ihr alle? Wie eine überhängende Wand, eine eingestoßene Mauer. Sie planen nur, ihn von seiner Höhe zu stoßen. Sie finden Gefallen an der Lüge. Mit ihrem Mund segnen sie, doch in ihrem Innern fluchen sie. Nur auf Gott vertraue still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Festung. Ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre. Der Fels meines Schutzes, meine Zuflucht ist in Gott. Vertraut auf ihn alle Zeit, ihr von Gottes Volk. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Nur Hauch sind die Menschensöhne, Lüge die Herrensöhne. Auf der Waagschale steigen sie empor, sie sind allesamt leichter als ein Hauch. Vertraut nicht auf Erpressung und betrügt euch nicht durch Raub. Wenn der Reichtum wächst, richtet euer Herz nicht darauf. Eines hat Gott geredet, zwei Dinge sind es, die ich gehört, dass die Macht bei Gott ist und dein Herr die Gnade, denn du vergiltst jedem nach seinem Werk. Der Kernvers für heute ist hier, vertraut auf ihn alle Zeit, ihr von Gottes Volk. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Ich glaube, ein ganz zentraler Bereich unserer Beziehung mit Gott ist, dass wir lernen, unser Herz vor ihm auszuschütten. Und ich habe mal so gegenübergestellt, unser Herz können wir mit Menschen ausschütten, unser Herz können wir auch uns selber immer wieder ausschütten. Das machen wir, denke ich, ganz gerne mal, dass wir unser Herz vor uns selbst ausschütten und dann, glaube ich, eine Abwärtsspirale losgeht. Aber hier steht, vertraut auf ihn alle Zeit, ihr von Gottes Volk, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Also es gibt eine Tätigkeit, eine Art von Beziehung mit Gott, die in der Bibel beschrieben ist, die heißt, schüttet euer Herz vor ihm aus. Und da darf alles aus unserem Herz vor Gott herausgeschüttet werden, was drin ist, Gutes und Schlechtes. Was uns bewegt, was uns beschäftigt, wie es uns geht, breiten wir vor Gott aus und sagen ihm alles, so wie wir es empfinden, wie es ist. Das ist das Herz vor Gott ausschütten. Und wenn wir dann mal nachher den Text von Hannah lesen, werden wir sehen, es hat ein bestimmtes Ziel. Das geschieht auf eine bestimmte Art und Weise und auch mit einer bestimmten Haltung, dass wir unser Herz vor Gott ausschütten. Aber ein wichtiger Teil in einer persönlichen Zeit mit Gott ist, dass wir unser Herz vor ihm ausschütten. Und zwar alles. Nicht nur das, was wir schön finden an uns, sondern auch das, was wir nicht so schön finden. Oder auch das, was wir erleben, was wir gut finden, auch das, was wir nicht gut finden. Wir schütten unser Herz vor ihm aus. Und dann im Vers 12, das will ich irgendwie auch noch gern weitergeben, da steht, eines hat Gott geredet, zwei Dinge sind es, die ich gehört, dass die Macht bei Gott ist und dein Herr die Gnade. Wir können, glaube ich, Macht und Gnade rein menschlich nicht unter einen Hut bringen. Aber hier steht, eines ist es, was Gott geredet hat, und zwei Dinge sind es, die ich gehört habe. Macht und Gnade sind in Gott in eine Einheit. Deswegen steht hier, eines hat Gott geredet, aber für uns sind es zwei verschiedene Bereiche. Da steht, zwei Dinge sind es, die ich gehört habe, dass die Macht bei Gott ist und dein Herr die Gnade. Und beides brauchen wir. Wenn Gott keine Macht hätte, brauchten wir ihm unser Herz nicht ausschütten, weil es würde nichts ändern. Und wir brauchen auch die Gnade in der Macht Gottes, dass er uns einen Weg weist, wie er uns verändern möchte, wie er unser Herz berühren möchte, wie er es heilen möchte, wie er Offenbarung geben möchte. Aber das ist mir irgendwie mal echt deutlich geworden. Eines hat Gott geredet und zwei Dinge sind es, die ich gehört habe. Dass die Macht bei Gott ist und dein Herr die Gnade. Bei Gott ist es ein Wort, Macht und Gnade. Und bei uns sind es zwei Bereiche. Das fand ich irgendwie gut. Also vertraut auf ihn, der Macht hat und der Gnade hat, alle Zeit. Ihr von Gottes Volk, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Und unser Herz schütten wir ja auch auf menschlicher Ebene nur dem aus, dem wir vertrauen. Wenn wir nicht vertrauen, da sagen wir nicht alles, was wir denken. Aber es gibt eine Grenze von dem, was wir menschlich machen sollen, was unser Herz anbetrifft. Es gibt einen Bereich, der ist irgendwie nur für Gott. Dass wir uns in einer gewissen Art und Weise, wie wir unser Herz ausschütten, ist nur angebracht Gott gegenüber, weil nur er wirklich in der Tiefe auch echt arbeiten und helfen kann. Deswegen steht hier, schüttet euer Herz nicht vor euch selbst oder vor euren Nachbarn aus, sondern schüttet euer Herz vor ihm aus. Vor dem, bei dem Macht und Gnade ein Wort sind, was für uns zwei Worte sind. Das soll alles immer in der Haltung geschehen, dass wir Gottes Sicht erlangen. Wenn ich mein Herz vor Gott ausschütte, dann will ich das nicht sagen, um ihn einen Vorwurf zu machen, sondern um zu erfahren, wie denkst du denn? Das ist, glaube ich, der Sinn oder die Richtung, in die wir unser Herz bei Gott ausschütten, dass wir irgendwie dahin durchdringen in einer Situation, wie denkst denn du, Herr? ich denke so, meine Gedanken sind durcheinander, das sind sie echt manchmal, oder ich fühle mich mies über das, was ich gemacht habe oder was jemand anders gemacht hat. Was auch immer der Anlass sein kann, dass man irgendwie Hilfe bei Gott braucht. Wir schütten unser Herz bei ihm aus, wir erzählen ihm, wie es ist, wie es sich für uns anfühlt, ungeschminkt, ungeschönt. Die Psalmen sind voll von Dingen, wie David sein Herz bei Gott ausschüttet. Und das ist nicht immer nur nett. Aber immer mit dem Ziel zu erfahren, Herr, wie denkst du, wo willst du hin? Ich bringe dir mein Herz, nicht damit ich darin beharren will, dass mein Herz so bleibt, wie es ist, sondern damit du alles in der Hand hast, um damit zu arbeiten. Das ist praktisch der Sinn, dass wir unser Herz vor Gott ausschütten, dass er alles in die Hand bekommt, um damit umzugehen. Und jetzt die Hanna. Ich bin absolut beeindruckt von dieser Haltung, die in so vielen Situationen dem Herrn immer vertraut hat. Sie war immer davon überzeugt, dass bei Gott ihre Hilfe ist. Da schlagen wir mal 1. Samuel Kapitel 1 auf. Und das lese ich vor. Es ist absolut beeindruckend. Es war ein Mann von Ramathaim Zophim vom Gebirge Ephraim und sein Name war Elkana. Ein Sohn des Jeroham, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Und er hatte zwei Frauen. Der Name der einen war Hanna und der Name der anderen Peninna. Peninna hatte Kinder, aber Hanna hatte keine Kinder. Und dieser Mann ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf, um den Herrn der Heerscharen anzubeten und ihm in Silo, das war dieser Ort, zu opfern. Silo ist also keine landwirtschaftliche Einrichtung gemeint, sondern so hieß dieser Ort, wo sie hingegangen sind, zu opfern. Und dieser Mann ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf, um den Herrn der Heerscharen anzubeten und ihm in Silo zu opfern. Dort aber waren die beiden Söhne Elis, Hofni und Pinhas, Priester des Herrn. Und es geschah immer an dem Tag, wenn Elkana opferte, dann gab er seiner Frau Peninna und all ihren Söhnen und Töchtern die ihnen zukommenden Anteile. Aber Hanna gab er einen besonders großen Anteil, denn Hanna hatte er lieb. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Gegnerin reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. So geschah es Jahr für Jahr. Immer, wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzog, reizte jene sie. Dann weinte sie und aß nicht. Aber Elkana, ihr Mann, sagte zu ihr, Hanna, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Der Priester Eli aber saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war an ihrer Seele verbittert. Und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr der Heerscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Und es geschah, als sie lange vor dem Herrn betete, achtete Eli auf ihren Mund. Hanna aber redete in ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich, aber ihre Stimme hörte man nicht. Da meinte Eli, sie sei betrunken. Und Eli sagte zu ihr, wie lange willst du dich wie eine Betrunkene benehmen? Mach, dass du deinen Rausch los wirst. Aber Hanna antwortete und sagte, wie kannst du so etwas behaupten, als Priester des Herrn? Sagte sie nicht. Ich glaube, also mir kommt das langsam in den Sinn, wenn ich das nachdem und durch alles das gelesen habe, schwillt in mir irgendwas etwas an, was in Richtung so einer Antwort geht. Aber Hanna antwortete und sagte, nein, mein Herr, ich bin nichts anderes als eine betrübte Frau. Wein und Rauschtrank habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte deine Magd nicht für eine verkommene Frau, denn aus meinem großen Kummer und Herzeleid habe ich so lange geredet. Eli antwortete und sagte, geh hin in Frieden. Der Gott Israels wird dir deine Bitte erfüllen, die du von ihm erbeten hast. Sie sagte, lass deine Magd Gunst finden vor deinen Augen. Und die Frau ging ihres Weges und aß und hatte nicht mehr ein so trauriges Gesicht. Und sie machten sich am nächsten Morgen früh auf und beteten an vor dem Herrn. Und sie kehrten zurück und kamen in ihr Haus nach Ramah. Und Elkanah erkannte Hannah, seine Frau, und der Herr dachte an sie, und Hannah wurde schwanger. Und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Samuel. Das bedeutet, denn vom Herrn habe ich ihn erbeten. Und der Mann Elkanah zog mit seinem ganzen Haus wieder hinauf, um dem Herrn das jährliche Schlachtopfer zu opfern und sein Gelübde zu erfüllen. Aber Hannah ging nicht mit ihm hinauf, sondern sie sagte zu ihrem Mann, wenn der Junge entwöhnt ist, will ich ihn bringen, dass er vor dem Herrn erscheint und dort für immer bleibt. Und ihr Mann Elkanah sagte zu ihr, tu, was gut ist in deinen Augen, bleibe, bis du ihn entwöhnt hast. Nur möge der Herr sein Wort aufrechterhalten. So blieb die Frau und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Und als sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf nach Silo, dazu 3 Stiere und ein Epha Mehl und einen Schlauch Wein und brachte ihn in das Haus des Herrn. Der Junge aber war noch jung und sie schlachteten den Stier und brachten den Jungen zu Eli und sie sprach, bitte mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zum Herrn zu beten. Um diesen Jungen habe ich gebetet und der Herr hat mir meine Bitte erfüllt, die ich von ihm erbeten habe. So habe auch ich ihn dem Herrn wiedergegeben. All die Tage, die er lebt, soll er dem Herrn gehören. Und sie beteten dort den Herrn an. Also, das, was wir hier lesen, ist einfach für mich, da fehlen mir zum Teil die Worte, um das wirklich richtig korrekt wiederzugeben. Aber ein paar Sachen. An Hannah können wir studieren, was es heißt, das Herz vor Gott auszuschütten. Sie hat nichts beschönigt. Sie hat gesagt, ich bin verbittert, weil ich habe keine Kinder und ich werde permanent gemobbt von der zweiten Frau meines Mannes dafür, dass ich keine Kinder habe. Und Gott hatte den Mutterleib verschlossen, steht hier. Sie hatte absolut keinerlei Anteil daran, dass es ihr so ging. Es war vollkommen ungerecht, wie sie behandelt wurde. Und sie hat auch geweint deswegen. Sie war ein normaler Mensch. Und dann steht hier, dass sie lange vor Gott betete und vor ihm dann bloß noch die Lippen bewegte und das wahrscheinlich sehr lange gedauert hatte, viel länger als jemand sonst im Tempel sich aufhält, um zu beten. Sie war auch als Frau im Tempel. Und der Priester hatte dann ihr noch unterstellt, dass sie betrunken ist. Irgendwo ist das aus meiner Sicht die Höhe von Ungerechtigkeit, die sie erlitten hat. Und sie hat aber nicht gesagt, wie kannst du so etwas behaupten? Das, was in ihr fand, ein Prozess statt. Während sie ihr Herz dem Herrn ausgeschüttet hatte, hatte Gott sie in ihrem Herzen berührt und hatte ihr das Gebet gegeben, Gott zu vertrauen und um einen Sohn zu beten. Das ist übernatürlich in der Situation, glaube ich. In einer menschlichen Verbitterung beschreibt man seinen eigenen Zustand und beschreibt ihn und befestigt ihn und beklagt sich drüber. Das ist eigentlich menschliche Bitterkeit. Menschliche Bitterkeit kommt nicht auf die Idee zu sagen, Herr, ändere du meine Situation. Menschliche Bitterkeit sagt, das war schon immer so und das kann ja wohl nicht wahr sein und das bleibt auch immer so und mit dir, Gott, brauche ich auch nichts mehr zu tun zu haben. Du hast mein Mutterleib verschlossen. Das ist menschliche Bitterkeit. Aber es fand ein Prozess statt. Sie kam damit zum Herrn und während sie lange vor dem Herrn betete, geschah etwas in ihrem Herzen. Sie hat dann gebetet, dass sie einen männlichen Nachkommen bekommen wird. Und die hat auch nicht gesagt, also das ist für mich wirklich, das übersteigt meine Möglichkeit zu glauben und zu leben momentan. Aber sie hat gesagt, wenn ich das bekomme, das wird nicht für mich sein. Das ist zu deiner Ehre. Sie war so, glaube ich, das steht jetzt hier nicht mit Worten geschrieben, aber sie war so von der Gegenwart Gottes berührt, dass sie gesagt hat, wenn du mir das gibst, dann gebe ich dir das, weil du bist Gott. Ich habe dich wahrgenommen, ich habe dich gesehen. Du bist gut. Dir vertraue ich mich an. Du hast Lösungen, du hast Wege. All das muss in ihr gekommen sein, weil am Ende konnte sie auch dann dem Priester antworten, ich bin nicht betrunken. Ich glaube, als sie diese Antwort gegeben hatte, war schon Offenbarung über Gott in ihr Herz eingezogen und konnte dem Priester in Ruhe antworten, das ist nicht das, was du denkst. Ich hab was Gutes mit Gott erlebt. Ich habe mein Herz vor ihm ausgeschüttet und ich werde von ihm berührt. Ich glaube, dass das schon zu der Zeit in ihr stattgefunden hatte, weil sie lange schon mit Gott geredet hatte. Und dann hat sie der Priester auch gesegnet. Und dann steht im Vers 18, sie sagte, lass deine Magd Gunst finden vor deinen Augen. Und die Frau ging ihres Weges und aß und hatte nicht mehr ein so trauriges Gesicht. Da hat Gott etwas verändert. Und es ist ein Prozess, den Gott mit uns gehen möchte in jeglicher Situation, dass wir unser Herz vor Gott ausschütten mit dem Ziel, ich will von dir empfangen, was du denkst. Und auch dem Herrn konkrete Fragen nennen. Und manchmal, mir geht es so, wenn mich eine bestimmte Sache besorgt macht oder ängstigt, dann habe ich das nicht mit einem Satz geklärt. Dann ist es ein Kampf darum, in mir Sorge oder Angst auf Jesus zu werfen. Und das ist für mich auch eine Art, dass ich mein Herz bei Gott ausschütte, dass ich ihm das sage, wie mir es geht, was mir eine Sorge oder eine Angst macht. Und Gott, der Heilige Geist hat uns ja auch die Möglichkeit gegeben, dass wir in Sprachen beten, dass wir ehrlich vor ihm sind. Und das braucht manchmal Zeit, bis all das, was in uns ungeordnet ist, all das, was in uns keine Richtung hat, all das, wo wir dem Herrn nicht spüren, nicht merken, nicht vertrauen können, wo Unglauben uns regiert, wo Ärger uns regiert, was auch immer da uns so durch das Herz geht. Das braucht eine Zeit, das zu Gott zu bringen. Es steht extra hier geschrieben, die Hanna betete lange. Das ist nicht so mit den Fingerschnipsen gemacht. Und diese Zeiten sind wesentlich für unsere Beziehung mit Gott, dass wir mit Glauben im Leben gehen können, dass wir in unserem Inneren im Frieden sind, die Ordnung Gottes unserer Gedankenwelt durchdringt und bestimmt, dass die Perspektive Gottes uns erfüllt. Ich glaube, die Hanna hatte die Perspektive von Gott empfangen, doch für einen Sohn zu beten und hat ihr Herz vor Gott ausgeschüttet. Sie ließ Bitterkeit los. Das ist eindeutig hier geschrieben. Sie hat ihre Bitterkeit nicht behalten. Ist das nicht stark? Ich glaube, dass mit die größte Frucht daraus ist, wenn wir unser Herz in der richtigen Weise vor Gott ausschütten, dass unser Herz von Bitterkeit frei wird, dass wir vergeben, dass wir Trost empfangen, dass wir Richtung und Wegweisung bekommen. Und Gott belohnte sie. Er machte das Wort wahr. Wer Gott nahen will, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Durch den Heiligen Geist in der Hanna wusste sie das. Und sie hat so lange durchgehalten, bis sie ein Zeugnis bekommen hatte, bis eine Antwort von Gott bekommen hatte. Und aus meiner Erfahrung ist es wichtig, dass ich Gott konkrete Fragen stelle und dass ich von ihm Antworten bekomme, die nicht meinem eigenen Erfahrungshorizont entspringen. Wenn wir damit zurechtkommen würden, mit unserem eigenen Erfahrungshorizont, brauchten wir unser Herz nicht vor Gott auszuschütten. Dann könnten wir es selbst analysieren und aus unserem Vorrat von Erfahrungen schöpfen und Lösungen basteln. Aber wenn wir unser Herz vor Gott ausschütten, dann braucht es diese Richtung, Herr, ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch etwas anderes gibt, als was ich jetzt denke. Aber es gibt etwas anderes. Das ist für mich so, das Herz vor Gott ausschütten in dieser Richtung, ich will suchen, Herr, was es bei dir gibt. Ich kenne das. Ich habe Erfahrungen gemacht, ich kenne mich selbst, ich kenne meine Grenzen, ich kenne Situationen. Aber was denkst denn du, was hältst denn du für möglich? Und ich glaube dann, wenn wir nach so einer Zeit im Gebet wiederkommen und unser Herz bei Gott ausgeschüttet haben, alles mit ihm besprochen haben, auch das, was wir schön finden, auch wofür wir dankbar sind, einfach alles vor ihm auch ungeordnet ausbreiten. Und er berührt unser Herz, richtet unseren Blick auf sich selbst, lässt uns erkennen, wer er denn ist, dann wird unser Gesicht, wie es hier steht, nicht mehr so traurig. Sie hatte nicht mehr ein so trauriges Gesicht. Es gab eine Veränderung in ihrem Herzen, die auch an ihrem Gesicht zu sehen war. Also, wenn wir unser Herz vor Gott ausschütten, dann sagen wir ungeschönt ihm alles, wie es uns geht. Aber immer mit der Haltung, du bist gut, ich vertraue mich dir an, ich bin nicht in Auflehnung gegen dich, sondern ich bin auf der Suche. Ich glaube, dass in der richtigen Weise das Herz vor Gott ausschütten hat etwas mit Suche nach dem zu tun, was von Gott kommt und nicht Gott eine Anklage hinknallen. So, und jetzt möchte ich zwei Lobpreisungen einfach noch ein Stück vergleichen oder lesen. Das ist so gewaltig, wie Hannah dann gebetet hatte, als sie den Samuel dem Priester gegeben hatte. Auch dann steht hier nicht, dass sie sagte, dann muss ich ja mein Gelübde einfüllen, ehe Gott mir zornig ist, sondern irgendwie war sie so bewegt von Gott selber, dass es ihr eine Freude war, das tun zu dürfen. So ist Gott, wenn wir ihm begegnen. Dass es uns eine Freude ist, uns ihm zu geben. Und 1. Samuel Kapitel 2 ab Vers 1. Und Hannah betete und sprach: Mein Herz jauchzt in dem Herrn. Mein Herz jauchzt in dem Herrn. Das ist das Ergebnis eines Prozesses von das Herz vor Gott ausschütten und von Gott empfangen und sehen, wie er ist. Mein Herz jauchzt in dem Herrn. Mein Horn ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan gegen meine Feinde. Denn ich freue mich über deine Hilfe. Keiner ist heilig wie der Herr. Denn außer dir ist keiner. Und kein Fels ist wie unser Gott. Häuft nicht Worte des Stolzes, noch gehe Freches aus eurem Mund hervor. Denn der Herr ist ein Gott des Wissens und von ihm werden die Taten gewogen. Der Bogen der Helden ist zerbrochen und die Stürzenden haben sich mit Kraft umgürtet. Die satt waren müssen um Brot dienen und die Hungerlitten brauchen es nicht mehr. Sogar die Unfruchtbare hat 7 geboren und die viele Kinder hat er welkt dahin. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt in den Scheol hinab und wieder herauf. Ich glaube, hier ist eine Prophetie auf den Sohn Gottes, auf Jesus. So wie sie ihren Sohn Samuel dem Herrn gegeben hat, hat der Heilige Geist durch sie Worte gesprochen, die Gott selbst betroffen, wenn er seinen Sohn gibt. Der Herr tötet und macht lebendig. Gott hat seinen Sohn als Opfer gegeben. Kein Mensch hat Jesus getötet, sondern Gott selbst hat ihn als Opfer, sich selbst als Opfer gegeben. Und macht lebendig. Er führt in den Scheol hinab und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Er hebt den Geringen aus dem Staub empor. Aus dem Schmutz erhöht er den Armen, um ihn unter die Edlen zu setzen. Und den Thron der Ehre lässt er sie erben. Denn dem Herrn gehören die Säulen der Erde. Und auf sie hat er den Erdkreis gestellt. Die Füße seiner Frommen behütet er. Aber die Gottlosen kommen um in Finsternis. Denn niemand ist stark durch eigene Kraft. Vers 10, die mit dem Herrn rechten, werden niedergeschlagen werden. Im Himmel wird er über ihnen donnern. Der Herr wird richten die Enden der Erde. Er wird seinem König Macht verleihen und erhöhen das Horn seines Gesalbten, auch wieder auf Jesus hin. Und Elkanah ging nach Ramah in sein Haus, der Junge aber diente dem Herrn vor dem Priester Eli. Vielleicht war die Hannah noch eine Zeit lang mit dort geblieben, weil die hier nicht mit nach Hause geht. Aber das ist Spekulation. Und einen ähnlichen Ort von Lobpreis ist mir aufgefallen, es steht auch hier als Vergleichsstelle, aber mir war es auch so im Sinn, hat Maria gesprochen, als sie mit Jesus schwanger war und der Elisabeth begegnet ist. Und das möchte ich gerne auch lesen, weil das so ein ganz starkes Wort ist. Lukas 1, ab Vers 46. Lukas 1, ab Vers 46. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Retter. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn Großes hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er hat Macht geübt mit seinem Arm. Er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer fortgeschickt. Er hat sich Israels, seines Knechtes, angenommen, um der Barmherzigkeit zu gedenken, wie er zu unseren Vätern geredet hat, gegenüber Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Und ein paar Textstellen möchte ich vergleichen zwischen dem, was der Heilige Geist durch die Hanna gebetet hat oder was er ihr gegeben hatte zu beten und das, was er Maria gegeben hatte zu beten. Zunächst die Hanna. 1. Samuel 2, Vers 1. Mein Herz jauchzt in dem Herrn. Mein Horn ist erhöht in dem Herrn. Maria, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Retter. Dann 1. Samuel 2, Vers 2. Keiner ist heilig wie der Herr, denn außer dir ist keiner und kein Fels ist wie unser Gott. Vers 49 im Lukas 1. Denn Großes hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Und Vers 3 bis 9 im 1. Samuel 2. Häuft nicht Worte des Stolzes, noch gehe Freches aus eurem Mund hervor, denn der Herr ist ein Gott des Wissens und von ihm werden die Taten gewogen. Der Bogen der Helden ist zerbrochen und die Stürzenden haben sich mit Kraft umgürtet. Die satt waren, müssen um Brot dienen und die Hungerlitten brauchen es nicht mehr. Sogar die Unfruchtbare hat 7 geboren und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Der Herr tötet und macht lebendig, er führt in den Scheol hinab und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er hebt den Geringen aus dem Staub empor, aus dem Schmutz erhöht er den Armen, um ihn unter die Edlen zu setzen. Und den Thron der Ehre lässt er sie erben, denn dem Herrn gehören die Säulen der Erde, und auf sie hat er den Erdkreis gestellt. Die Füße seiner Frommen behütet er, aber die Gottlosen kommen um in Finsternis, denn niemand ist stark durch eigene Kraft. Und dann im Lukas 1, ab Vers 53 oder ab 51, er hat Macht geübt mit seinem Arm, er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer fortgeschickt. Er hat sich Israels, seines Knechtes, angenommen, um der Barmherzigkeit zu gedenken, wie er zu unseren Vätern geredet hat, gegenüber Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Also, dieser Vers 9 im 1. Samuel 2. Denn niemand ist stark durch eigene Kraft. Das ist aber auch ein Trost. Weil, dass wir nicht stark sind durch unsere eigene Kraft, das ist uns manchmal bewusster, als uns das lieb ist, oder? Und wenn hier steht, niemand ist stark durch eigene Kraft, also mich erleichtert das, weil ich sage, okay, sowieso niemand stark durch eigene Kraft. Also will ich mich auf den Herrn verlassen. Ich will stark sein durch die Kraft von ihm in mir. Und nochmal zurück zu dem, dass wir unser Herz vor Gott ausschütten mit all dem, wie es uns geht. Wenn wir das Herz vor Gott ausschütten, ist das niemals objektiv. Es ist absolut unsere persönliche, subjektive Sicht der Welt. Und die stimmt erstmal grundsätzlich nicht, weil wir nicht Gott sind, weil nur er das ganze Bild sieht. Aber es ist wichtig, dass wir unsere subjektive und teilweise falsche Sicht der Welt vor Gott ausschütten, damit er das reinigt und damit umgehen kann. Es steht im Epheserbrief, dass Gott die Gemeinde heiligt und reinigt durch das Wasserbad im Wort. Und ein Teil von dem Wasserbad im Wort ist neben dem, dass wir das Wort Gottes aufnehmen, dass wir ihm auch unser Durcheinander manchmal ausbreiten und ausschütten, ausgießen vor ihm. Und dazu gibt es eine Bedingung, damit das gut geht. Im Vers 10 spricht die Hanna im Gebet, die mit dem Herrn rechten werden niedergeschlagen werden. Im Himmel wird er über ihnen donnern. Es gibt einen Unterschied zwischen ehrlich unser Herz vor Gott ausschütten und dem Herrn gegenüber einen Anspruch aufrechterhalten. Und dem Herrn gegenüber einen Anspruch aufrechterhalten ist mit dem Herrn rechten. Wenn du nicht, dann ich nicht. Und solange du nicht das, ich nicht das. Das ist mit dem Herrn rechten. ist ein Anspruch auf ihm, ihm gegenüber aufrechterhalten. Da wird, steht hier, die werden niedergeschlagen werden. Aber wenn wir dem Herrn sagen, wie es uns geht, dann dürfen und sollen und müssen wir alles ausgießen vor ihm. Und immer mit dem Bewusstsein, das ist nur unsere Sicht der Dinge. Und ich will mit aller Kraft dahin durchkommen, dass ich Gottes Stimme zu meiner Situation höre, dass ich Gottes Einschätzung und Gottes Perspektive erfahre. Und dann ist dieses, das Herz vor Gott ausschütten, ein ganz heilsamer und wirklich fundamentaler Bestandteil unserer Beziehung mit ihm. Und dort ist es wiederum auch wichtig, dass wir nicht uns in Floskeln kleiden, sondern vor Gott ganz aufrichtig und ganz ehrlich sind. Die Hannah hatte gesagt, sie betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie war in ihrer Seele verbittert. Und so ist sie zu Gott gekommen. Aber sie hat Gott gegenüber nicht einen Anspruch aufrechterhalten, wenn du nicht das und das tust, dann werde ich dir auch nie vertrauen. Das ist menschlich, oder das ist eine irdische menschliche Weisheit, eine falsche Weisheit. Aber irgendwie ist mir es auf dem Herzen, so zu bringen, dass wir ungeschönt unser Herz vor Gott ausschütten, aber immer mit der Haltung, ich halte keine Forderung dir gegenüber aufrecht. Ich vertraue dir und ich will Schritt für Schritt dahin durchdringen, dass ich jede Bitterkeit loswerde, dass du mein Herz berühren und heilen, berührst und heil machst, dass du mir den Blick auf dich richtest, dass du mir deine Sicht der Dinge offenbarst. Und so wie nach dem langen Gebet im Tempel die Hannah herauskam und ein nicht mehr so trauriges Gesicht hatte, so ist auch meine persönliche Erfahrung, wenn ich so eine Zeit hatte, ich bin da ganz gerne draußen unterwegs zum Gebet und da ist ein Teil davon, dass ich mein Herz vor Gott ausschütte. Und ich habe schon meistens jedenfalls so eine kleine Vorahnung, da kommt irgendwas anderes dabei raus in meinen Gedanken, als ich reingehe. Und diese Hoffnung erfüllt mich auch und deswegen mache ich das auch ganz gerne, dass ich mein Herz vor Gott ausschütte. Und natürlich bete ich auch andere Sachen, aber manchmal ist das ein ganz wichtiger Teil. Manchmal geht das sehr schnell und ich merke, dass das, was ich denke und was mich beschäftigt, überhaupt nicht aus dem kommt, wie Gott denkt und wie er handeln wird und möchte. Und manchmal dauert es auch ein bisschen länger. Und dieser Ort Herz vor Gott ausschütten, das drückt unser Vertrauen zu ihm aus. Wie im Psalm 62, Vers 9 steht, vertraut auf ihn alle Zeit, ihr von Gottes Volk, schüttet euer Herz bei ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns so dein Wort gibst. Hab Dank für dieses prophetische Beispiel von Hannah, die ihr Leben ganz niedergelegt hatte, die auch ein Vorbild war, wie du deinen Sohn gibst, die ein Vorbild war, eine prophetische Person, die ganz und gar im Leben gelebt hat, die gefühlt hat, wie wir alle fühlen, die Unrecht erlitten hat und die nicht bitter geblieben ist, die offensichtlich vergeben hat und ihr Herz bei dir ausgeschüttet hatte und von dir erhellt wurde in ihrem Leben. Bitte, dein Heiliger Geist, lass uns das eine Ermutigung sein für jede Situation, wo es nötig ist, dass wir unser Herz vor dir ausschütten, dass wir das als Vorbild haben, dass du uns von Bitterkeit befreien möchtest und dass du uns am Ende belohnst und dass wir jubeln werden wie die Hannah. Mein Herz jauchzt in dem Herrn, mein Horn ist erhöht in dem Herrn. Und Herr, ich freue mich sehr, dass du unser Herz sowieso kennst, wie es hier steht. Denn ein Gott des Wissens, denn der Herr ist ein Gott des Wissens. Du bist der, der uns kennt und der es schon weiß, bevor wir es sagen, Herr. Jesus, egal ob uns das peinlich ist oder nicht, du weißt es. Und Herr, es tut uns gut, wenn wir das vor dir aussprechen. Ich habe das gemerkt und wir lesen das hier, dass wir dir die Dinge sagen, die du schon weißt. Bitte, Heiliger Geist, lass uns das empfangen in unserem Herzen, dass wir nie etwas sagen, was Gott nicht schon wüsste. Du bist ein Gott des Wissens. Und wir ehren dich. Du bist ein Gott, der auch weiß, wie du uns herausbringst.